Guten Morgen, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte zum Anfang dieser Predigt einfach noch beten und beten, dass Gott unsere Herzen auftut und dass wir verstehen können, was er uns heute Morgen auch sagen will. Ja, Herr, ich danke dir wirklich für deine Gegenwart. Danke, dass du das verheißen hast, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dass du miteinander drin bist. Und ich danke dir einfach für die Worte. Und so bitte ich dir, dass du unsere Herzen jetzt auftust, zum Reden und auch zum Hören. Ja, und dass du zu jedem Einzelnen einfach so redest, dass er es heute Morgen verstehen kann. Danke, Herr, dass du so ein guter Gott bist. Herr, wir beten dich an und loben und preisen dich. Amen. Es trifft sich ein Maus und ein Schneck. Die Maus sagt zum Schneck: Hey, ich habe richtig gehört, dass du 1950 am legendären Marathon in Paris teilgenommen hast. Das ist ja mega. Sag mal, was für einen Platz hast denn du beleidigt? Dann sagt Schneck: Ehrlich gesagt, ich bin immer noch unterwegs. Wir sind alles so Schnecken, könnte man sagen. Wir alle sind unterwegs auf unserem Glaubensmarathon. Der Paulus vergleicht nämlich das Glaubensleben an ganz vielen Orten in seinen Briefen mit einem Wettkampf, einem Marathon. Und um einen Marathon zu meistern, ist es ganz wichtig, dass der Läufer die richtige Blickrichtung hat. Im Psalm 34,6 steht unser Jahresvers: Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Über das Aufschauen, wenn wir uns heute nochmal Gedanken machen und unseren Blick heute nochmal so richtig schärfen. Denn auf einem Marathon, bin ich überzeugt, braucht es zwei Blickrichtungen, dass wir ans Ziel kommen. Einerseits das Kreuz und andererseits brauchen wir den Blick aufs Ziel. Das Kreuz, dass wir immer wieder anschauen, darauf fokussiert sind, was Jesus für uns gemacht hat und das Ziel, das in der Bibel auch immer wieder dargestellt wird, als die Hochse zwischen Jesus und dem Bräutigam und seiner Gemeinde. Darum habe ich euch zum Ziel verbildlichen hier ein Hochzeitskleid mitgebracht. Auch der heutige Dankbuß- und Betttag ist ganz eng verbunden mit diesen zwei Polen. Und was das genau bedeutet, was es heisst, einen Marathon zu laufen zwischen diesen zwei Polen, das wollen wir heute ein bisschen genauer anschauen, indem wir das Leben von Paulus und das, was er geschrieben hat, ein bisschen unter die Lupe nehmen. Der Paulus, kann man sagen, er war sehr ein vorbildlicher Jude. Er sagt von sich selber in Apostelgeschichte 26,5, dass er nach der allerstrengsten Richtung vom jüdischen Glauben gelebt hat. Also er war ein extrem strenger Pharisäer. Er hat alles da, um den richtigen jüdischen Glauben durchzusetzen. Und dafür hat er auch die neue christliche Gemeinde verfolgt. Weil die haben ja so einem Schwärmer, dem sogenannten Jesus, nachher gefolgt. Der Paulus könnte sich auf seine guten Taten verlassen. Er hat den Blick sehr auf sich gehabt und hat wahrscheinlich gedacht: Ich bin ein guter Typ. Doch dann ist der alles entscheidende Tag gekommen. Er war auf dem Weg nach Damaskus mit dem Ziel, die Christen von Damaskus gefesselt zurück nach Jerusalem zu bringen. Aber da ist ihm Jesus ganz persönlich in einem hellen Licht begegnet und hat ihn zurückgestellt: Paulus, was verfolgst du mich? Und diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat sein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt. Eins kann ich sagen: In dem Moment hat sich seine Blickrichtung geändert. Weg von der Nabelschau zu sich, hin zum Kreuz und zum Ziel. Zwischen diesen zwei Polen ist sein Blick hin und her gegangen. Und da beschreibt er sehr eindrücklich, einerseits im Philipper 3, wo wir zusammen nachher werden anschauen, aber auch in vielen anderen Büchern und Briefen, die er geschrieben hat. Wir wollen anfangen und unseren Blick zuerst einmal ein bisschen genauer aufs Kreuz richten. Jemand hat ein ganz spannendes Zitat gesagt, und zwar: Das christliche Leben geht dort weiter, wo es am Fuße des Kreuzes begonnen hat. Das Kreuz ist kein Anfangsstadium, aus dem wir später hinauswachsen. Wir machen nie einen Abschluss in der Schule von Golgatha. Und darum wollen wir heute eine weitere Lektion an dieser Schule von Golgatha machen. Die erste Lektion, die wir heute lernen wollen, ist: Das Kreuz bringt Heimat. Ein gemütlicher Stuhl. Der Paulus, er hat es sehr ernst gemeint, aber er hat schlussendlich müssen feststellen, dass keine Leistung, kein noch so gutes theologisches Wissen von dieser Welt ihn in eine lebendige Beziehung mit Gott hat können führen. Nur das Vertrauen auf das Sterben von Jesus am Kreuz und auf seine Auferstehung hat ihm da können bringen, wo er sich selber probiert hat zu erarbeiten. Und das beschreibt er ganz eindrücklich im Philipper 3, 7 bis 9. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, in anderen Übersetzungen als Kot, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. All seine Bemühungen, all seine Leistungen erachtet er als Kot, als etwas, das ausgeschieden werden muss. Nach dieser Begegnung mit Jesus hat er sein Vertrauen absolut auf ihn gesetzt, sein ganzes Leben ihm anvertraut. Und er ist jetzt daheim angekommen, bei seinem himmlischen Vater. Am Kreuz ist der Paulus zur Ruhe gekommen. Am Kreuz hat er Platz genommen. Er ist daheim bei seinem himmlischen Vater angekommen. Das Kreuz ist ein Ort der Heimat. Ein Ort der Ruhe. Ein Ort des Angenommenseins, der Liebe. Und ein Ort, wo man auftanken kann. Da verbinden wir doch mit Heimat. Mein Zuhause, aber Heimat verbinde ich auch mit meiner Familie. Das sind Orte, wo ich einfach sein kann und wo ich auftanken kann und gestärkt weitergehen kann in meinem Leben. Was für ein Grund zum Dankbarkeit haben wir an diesem heutigen Dankbuss- und Betttag, dass wir beim Kreuz eine Heimat dürfen haben. Was für ein Geschenk. Es ist unverdient. Man könnte dem einfach auch Gnade sagen. Meine Frage an dich: Bist du schon bei dem Stuhl auf dem Kreuz zur Ruhe gekommen? Hast du auf dem Stuhl schon mal Platz genommen? Der Stuhl ist frei, auch heute Morgen, und du bist herzlich eingeladen, vielleicht das erste Mal auf dem Stuhl beim Kreuz zu hocken, heimzukommen zum Vater. Und der Weg zum dort abhocken ist der gleiche wie beim Paulus. Nicht mehr sich auf dich selber verlassen, sondern dein ganzes Leben auf Jesus zu werfen. Ich habe schon als Kind eben mit 7 auf dem Stuhl beim Kreuz Platz genommen, hier in dem Haus bei meiner damaligen Sonntagsschullehrerin. Und doch lebe ich immer wieder sehr heimatlos und ruhelos. Ich spüre das immer wieder. Warum? Weil ich sehr in der Gefahr stehe, immer wieder aus eigener Kraft zu leben. Und weil ich in der Gefahr stehe, immer wieder Gott wollen, mit meinen Leistungen zu gefallen oder ihn sogar zu manipulieren mit meinen Leistungen. Kennt ihr das? Wie schnell laufen wir doch in der Gefahr, dass wir uns bei Gott etwas verdienen und das Gefühl, ich habe doch, jetzt müsste doch Gott eigentlich auch. Man muss nur alles richtig machen, genug beten, genug Bibel lesen, dann tut doch dann Gott schon das machen, was ich gerne möchte. Die Selbstgerechtigkeit zeigt sich dann vor allem in Krisen, die wir im Leben haben. Vor 2,5 Jahren bei meiner Erschöpfungsseparation war ein Gedanke ganz fest bei mir: Gott, jetzt habe ich doch so viel für dich gemacht, eine Ausbildung und bla bla bla, und jetzt stellst du mich so auf die Seite. Dort hat sich eine grosse Selbstgerechtigkeit breit gemacht. Und dieser geistliche Stress, die Selbstgerechtigkeit macht doch das Laufen auf dem Marathon so anstrengend. Und was ist das Heilmittel gegen die Selbstgerechtigkeit? Der Stuhl unter dem Kreuz, der uns zu einem Bild sein darf. Und der Paulus schreibt in Philipper 3,8, ich lese es nochmal vor. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Der erste Teil von dem Satz ist in der Ursprache, in einer Zeitform geschrieben, wo es heisst, dass wir uns täglich entscheiden müssen, die eigene Leistung als Dreck zu erachten. Das können wir nicht einmal machen, sondern täglich geht es darum, sich wieder zu entscheiden, sich nicht auf den frommen Stress oder den frommen Aktivismus zu verlassen, sondern das ganze Vertrauen auf Gott und seine Gnade zu setzen. Dank Buss- und Betttag ist sicher auch eine super Möglichkeit, um sich das einmal zu überlegen, auf wer setze ich mein Vertrauen? Buss tun heisst umkehren, von einem Weg umkehren, in eine andere Richtung gehen. Vielleicht gibt es da und dort Leute, die heute Morgen sagen, ich muss umkehren. Ich muss wieder mehr lernen, mich auf die Gnade von Gott zu vertrauen, aus dieser Heimat rauszuleben, als aus dem eigenen Stress. Du bist eingeladen, dieser guten Stube Platz zu nehmen und dann wieder gestärkt auf den Marathon zu gehen. Die Schule von Golgatha lehrt uns aber auch, dass wir beim Kreuz belebt und erfrischt werden können. Belebung und Erfrischung ist für mich ein Kaffee, ein bisschen Wasser und vor allem Schoki. Das belebt mich sehr. Der Willy Pete Williams, er ist 1985 zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Entführung und Vergewaltigung ist ihm vorgeworfen worden. Er hat aber immer die ganze Zeit betont, dass er unschuldig ist. Und wo nach vielen Jahren sein Fall wieder aufgegriffen worden ist, ist tatsächlich ans Licht gekommen, dass er manches Jahr unschuldig im Gefängnis war. Vor der Kamera hat er dann aber klar gesagt, ich bin nicht hässig auf die Leute, die mich unrechtmässig ins Gefängnis gesteckt haben. Er hat erzählt, dass er im Gefängnis Jesus kennengelernt hat. Und dass Jesus ihm Hoffnung gegeben hat. Und dass Jesus ihm sogar die Möglichkeit gegeben hat, zu vergeben. Der Willi war ein Mann, der aufs Kreuz geschaut hat und der durchs Kreuz Belebung und Erfrischung erfahren hat. Und das im Fall auch der Paulus, finde ich ganz spannend. Im 1. Korinther 15,9 steht, oder schreibt er, denn ich bin der geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Schuldgefühl haben ihn einmal wieder geplagt über dem, was er früher gemacht hat. Aber am Kreuz ist ja der Paulus zur Ruhe gekommen. Am Kreuz hat der Paulus Erfrischung und Belebung erlebt. Und so kann er im Philipper 3, 13b ganz klar schreiben, eins aber sage ich euch, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Der Paulus hat gelernt, vom Kreuz her vorwärts zu schauen. Bei einem Marathon stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn man einen schweren Rucksack mitträgt und wenn man immer wieder zurückschauen muss. Ich glaube, das macht den Marathon extrem anstrengend. Und so ist es auch in unserem Glaubensmarathon. Schweren Ballast mitzutragen oder immer wieder auf Zeug zurückschauen und sich zurückhalten lassen, wo irgendeine passiert sind, wo uns vielleicht belasten, beschämen oder Sachen, die wir immer noch bereuen, warum habe ich nicht oder was auch immer. So Sachen sind so hinderlich auf unserem Marathon. Darum ist der Blick aufs Kreuz so entscheidend. Weil dort dürfen wir Sachen deponieren. Beim Kreuz dürfen wir alle auch heute Morgen erleben, dass wir belebt und erfrischt werden. Dass wir Sachen zurücklassen können und vorwärts gehen dürfen. Das ist im Fall auch der Grund, warum wir den Kurs Leben in Freiheit anbieten. Ich glaube, dass wir alle Sachen haben, Ballast haben in unserem Leben, die uns hindern, um wirklich vorwärts zu gehen. Der Blick aufs Kreuz soll uns auch heute Morgen daran erinnern, dass Jesus all unsere Schuld, all unser Versagen, all die Sachen, die wir zutiefst bereuen und vielleicht auch nicht mehr gut machen können, dass er das für uns am Kreuz getragen hat. Und darum meine Frage an uns alle heute Morgen: Wo schaust du noch zurück auf alte Geschichten, auf Sachen, die dich immer noch belasten und dich immer wieder einholen und dich hindern, den Marathon zu laufen? Was ist vielleicht gerade heute dran, dass du beim Kreuz deponierst und dann auch beim Kreuz lässt? Der Luther bringt es super auf den Punkt. Er sagt, es geht nur heute um den zukünftigen Tag. Ich glaube, der Luther hat kapiert, was es heisst. Ich schaue nicht zurück, ich lasse die Sachen beim Kreuz und gehe nachher vorwärts. Ich lasse mich nicht umstricken von alten Geschichten. Ich räume auf und gehe vorwärts. Heimat, Belebung und noch vieles mehr ist uns durchs Kreuz geschenkt worden. Wir alle haben ein tragendes Fundament und eine Ausrüstung bekommen, um den Marathon zu laufen. Ich hoffe, wir spüren ein bisschen, dass wir einfach reich beschenkt sind. Die Frage ist dann, was ist die Konsequenz aus dem reich beschenkt sein? Der Schreiber vom Römerbrief bringt das sehr klar zum Ausdruck im Römer 12, 1, dort steht, weil Gott so barmherzig ist oder weil ihr so reich beschenkt seid, weil ihr ab dem Kreuz alles bekommen habt, fordere ich euch jetzt auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit dem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Wir können jetzt heute sagen, mit eurem ganzen Leben springt auf das Ziel zu, jaget dem Ziel nach. Darum möchten wir jetzt den Feldstecher nehmen und noch schauen, was ist denn das Ziel und was heisst es, auf das Ziel zu schauen. Der Christian Krähenbühl, er ist ein Marathonläufer, ein Schweizer Marathonläufer und er war auch an der Olympiade in Rio gewesen. Und auf die Frage, was seine letzte Handlung oder sein letzter Gedanke war, als er hier am Start gestanden ist, hat er gesagt, er stelle die Stoppuhr. Dann kommt er zur Ruhe und dann stellt er sich den Zieleinlauf vor. Genau so. Wir müssen den Zieleinlauf, unser Ziel vor Augen haben. Weil unser Ziel, das Ziel, das wir vor Augen haben, gibt uns Sinn und spornt uns an auf dem Marathon. Und auch der Paulus war einer, der das Ziel vor Augen hatte, sehr klar, und der mit aller Kraft auf das Ziel zugesprungen ist. Er hat, wie es im Römerbrief steht, sein ganzes Leben für das Ziel eingesetzt. Aber immer im Wissen, es ist das Kreuz, wir sind reich beschenkt. Und zwar schreibt er im Philipper 3, 12, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. In anderen Übersetzungen heisst es, ich jage dem Ziel nach. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also auch wieder da. Jesus hat von mir Besitz ergriffen, darum kann ich jetzt auch jagen. Und das Ziel, das wir anstreben, ist Gottes ewige Königreich. Eine Zeit vom Trost eines Tages, eine Zeit von einer ewigen Freude. Der Himmel, wie wir so schön sagen. Und ich glaube, das Speziellste an diesem Ziel ist, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht werden sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal stelle ich mir vor, eines Tages werde ich vor Jesus stehen, vor dem, wo ich gelebt habe. Da schudert es mich an, oder? Also eines Tages werden wir alle vor ihm stehen. Das ist ein riesiges Ziel, das wir vor Augen haben. Und mit dieser Perspektive hat unser Leben doch einen gewaltigen Sinn. Wir leben nicht nur für das Leben jetzt, dass wir es einfach schön und gut haben, sondern wir leben jetzt schon für die Ewigkeit mit dieser Perspektive. Und für das Ziel ermutigte Paulus Korinther. Die haben nämlich ein Problem gehabt, dass sie ein bisschen festgeklebt sind auf dieser Welt und das Gefühl hatten, ja, ich komme jetzt in den Himmel, es ist alles gut. Im 1. Korinther 9, 25 sagt er zu ihnen, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Ja, die Medaille verblasst einmal. Aber wir tun es für einen ewigen Preis. Wir alle bekommen mal einen ewigen Siegespreis überreicht. Hey, und darum lohnt es sich, den Kampf zu kämpfen. Es lohnt sich, Nachteile vielleicht am Arbeitsplatz in Kauf zu nehmen, weil ihr Christen sind und vielleicht nicht alle Sachen mitmachen können, die von euch gefordert werden. Es lohnt sich, am Morgen früher aufzustehen oder sich irgendwann am Tag bewusst Zeit zu nehmen, um den Blick auf Jesus zu schärfen. Es lohnt sich, Disziplin an den Tag zu legen und Sachen nicht zu machen, weil wir wissen, es tut uns nicht gut oder es zieht uns von Jesus weg. Es lohnt sich, den Glaubenskampf zu kämpfen, weil wir ein Ziel vor Augen haben, einen ewigen Siegespreis. Was ist dein Kampf? Wo hast du vielleicht deinen Kampf ein bisschen auf die Seite gelegt, weil du dich am Boden festklebst? Wo lohnt es sich, wieder den Blick aufs Ziel zu schärfen? Und wie geschieht das? Der Paulus erklärt das nochmal und ermutigt Kolosser mit folgenden Wort aus dem Kolosser 3, 1 und 2. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Schaut auf Jesus. Mit dem Blick aufs Ziel, mit dem Blick auf Jesus wird doch vieles, was so wichtig erscheint, plötzlich gar nicht mehr so relevant. Der Blick aufs Ziel gibt im Alltag immer wieder die Chance, um Prioritäten richtig zu setzen. Dazu ermutige ich euch alle ganz, ganz herzlich. Der Theologe, der N.T. Wright, er sagt, dass wir Menschen vom Ziel sein sollen. Aufs Ziel schauen und vom Ziel her leben. Meine Frage an uns alle ist heute, ist dein Blick geschärft? Oder auf was schaust du? Ist es Zeit, vielleicht den Blick an diesem heutigen Dankbuss und Betttag nochmal zu schärfen? Den Blick aufs Kreuz, wo uns Heimat gibt, wo uns belebt und erfrischt. Und dann auch den Blick auf das Ziel, wo uns Sinn gibt, wo uns Ansporn gibt und wo uns Hoffnung gibt. Wo darfst du heute Morgen deinen Blick schärfen? Ich ermutige euch, probiert es aus. Ich finde es ein Vorrecht, dass wir heute Morgen auch gerade miteinander das Abendmahl feiern dürfen, um das uns nochmal zu verdeutlichen. Wir machen nie einen Abschluss in der Schule auf Golgatha. Und das Abendmahl führt uns immer wieder zurück in die Schulbank. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, so heisst es in der Bibel. Und im Abendmahl können wir das wirklich tun. Wir können schauen und schmecken, wie freundlich das der Herr ist. Wir können sehen, was Jesus für uns da hat. Durch das Brot und den Traubensaft wird es für uns wirklich greifbar. Und darum dürfen wir heute das Kreuz und das Ziel im Abendmahl nochmal ganz neu ergreifen. Wenn wir heute das Brot essen, dürfen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass Jesus für uns gestorben und verstanden ist. Wir dürfen uns im Brot vergegenwärtigen, dass er uns Heimat gibt. Jetzt schon, aber dann auch am Ziel, eine himmlische Heimat. Beim Traubensaft dürfen wir daran denken, dass Jesus für uns sein Blut vergossen hat. Und durch das dürfen wir Belebung erfahren, dürfen wir Erfrischung erfahren, an jedem neuen Tag, damit wir am Marathon laufen können, damit wir ans Ziel kommen können. Ich möchte euch ermutigen, in dieser Zeit der Anbetung und vom Abendmahl, die wir jetzt werden haben, dass ihr euch das bewusst macht, dass wir ganz bewusst auch Danke sagen für das, was wir haben. Aber vielleicht auch Buße tun und umkehren, wo wir merken, dass unser Blick nicht mehr ganz scharf gestellt ist. Ich werde noch die Einsetzungswort lesen für das Abendmahl aus dem 1. Korinther. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Danke dran. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir werden jetzt mit unserer Band in die Zeit der Anbetung haben. Und während dieser Zeit sind ihr herzlich eingeladen, entweder links oder rechts oder auch dort hinten, das Abendmahl in Empfang nehmen. Am Ende der Anbetungszeit wird das Brot und der Traubensaft auch durch die Reihe gehen. Also für die, die nicht aufstehen wollen, fühlen sich frei und bleiben hocken. Es hat auch Leute da, die gerne für euch beten, während dieser Anbetung sind. Die haben so ein grünes Schild an. Ich ermutige euch, dass ihr das in Anspruch nehmt. Euch segnen lassen für den Marathon. Es muss ja nicht immer ein Problem vorhanden sein. Oder vielleicht auch von jemandem Vergebung zugesprochen bekommen. Oder was auch immer ihr vom Herzen habt. Nehmt das in Anspruch. Gibt es einen Grund, um das Abendmahl heute am Morgen nicht einzunehmen? Beim Abendmahl sagen wir, ich glaube an dich, Jesus, ich glaube, was du für mich am Kreuz da hast und ich nehme das für mich heute wieder in Anspruch. Wenn du mit dem nichts anfangen kannst, dann ist es gescheiter, wenn du das nicht zu dir nimmst. Aber wenn du suchend bist nach Jesus und das willst erleben, dann bist du herzlich dazu eingeladen. Ich werde jetzt noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, von ganzem Herzen einfach für deine Liebe, die du uns zeigst beim Kreuz. Ich danke dir, dass du für mich und für uns alle gestorben und verstanden bist, damit wir eine Heimat haben dürfen, damit wir belebt und erfrischt werden. Und danke für das Ziel, das du uns gibst. Und ich bitte dich in deinem Namen, Jesus, jetzt für all die Leute hier drin, die heimatlos sind, vielleicht weil sie noch nie auf dem Stuhl Platz genommen haben oder weil sie immer wieder aus sich selber herausleben. Ich bitte dich, dass du durch deinen Geist jedem Einzelnen aufzeigst, der heute Morgen ein Umkehr dran ist. Ich bitte dich, dass du aufzeigst, wo der Blick geschärft werden muss. Ich bitte dich, dass Leute, aber auch hier innen heute ganz speziell beim Kreuz zur Ruhe kommen, dürfen auftanken und dürfen ankommen. Und ich bitte dich, dass du mir und uns vergisst, dort, wo wir auch immer wieder so fest auf der Welt kleben bleiben und das Ziel aus den Augen verlieren. Bitte dich für uns alle, dass wir unseren Blick wieder fokussieren auf dich und aufs Ziel, auf das, ja, wo wir zurennen. Danke, Herr, einfach für deine Grösse und für deine Gnade und danke für deine Liebe. Ich bete dich an, Herr. Amen.